HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist Volker Kitz zu Gast. Ich heiße Karin Röder. In diesen Zeiten muss die Arbeit vieles leisten. Einfach nur Geld verdienen reicht nicht mehr. Die Arbeit muss erfüllen, Sinn machen, herausfordernd sein und den gesellschaftlichen Status etablieren. Nur so lässt es sich engagiert und leidenschaftlich über den Arbeitstag kommen. Viele Arbeitnehmer, die all das nicht in ihrer Arbeit finden, sehen sich als Verlierer dieser Arbeitswelt. Unser Gast findet, nicht die Arbeit macht unglücklich, sondern die Lügen, die wir uns darüber erzählen. Und die will der promovierte Jurist, Buchautor und international gefragter Vortragsredner über Themen zum modernen Arbeitsleben entlarven in seiner Streitschrift Feierabend, warum man für seinen Job nicht brennen muss. Herzlich willkommen, Volker Kitz.
Guten Tag.
Herr Kitz, ein bisschen Leuchten für den Job kann bestimmt nicht schaden. Nur wann beginnt es zu heiß zu werden bzw. zu brennen?
Naja, nichts gegen jemanden, der wirklich seine Arbeit toll findet. Das ist ja nicht schlimm. Was ich schlimm finde und was ich in meinem Buch kritisiere und auch ändern möchte, ist, dass wir so tun, als wäre das der Normalfall und der Idealfall zugleich.
Ist es das nicht?
Nein. Ich glaube, dass die allermeisten Menschen, die Masse der arbeitenden Bevölkerung, ihre Arbeit gut macht und auch irgendwie ganz in Ordnung findet. Sie leidet ausschließlich darunter, dass ihr ständig eingeredet wird, das reicht nicht. Wenn du nicht jeden Tag platzt vor Erfüllung und Leidenschaft, dann stimmt was nicht, entweder mit deinem Job nicht oder mit deiner Einstellung. Und das macht die Leute unnötig unglücklich und drückt auch die Produktivität.
Nur irgendwo scheint ja da tatsächlich was nicht zu stimmen. Wer redet uns das denn ein?
Das fängt schon bei den Stellenanzeigen an. Also wenn ich so manche Stellenanzeige lese, da gibt's tollen Gestaltungsspielraum, ein nettes Team, Herausforderungen. Und da denke ich mir manchmal, was muss man bezahlen, um all das zu bekommen? Und stattdessen soll man noch Geld dafür bekommen? Das kann ja eigentlich nur eine Mogelpackung sein. Wenn Sie manche Zeitschriften aufschlagen, dann lesen Sie die Geschichten von 6 Menschen, die plötzlich etwas ganz anderes gemacht haben, die ihren Alltagsjob an den Nagel gehängt haben und plötzlich den Sinn gefunden haben. Und all das redet der Masse der arbeitenden Bevölkerung ein, du bist ein Trottel, wenn du nicht deinen ganz normalen Job an den Nagel hängst. Ohne diese Leute würden wir uns aber umschauen.
Ja, vielleicht hatten die, die dann plötzlich was anderes gemacht haben, einfach keine Lust mehr, das, was sie bisher gemacht haben, weiterzumachen.
Ja, das stimmt, aber das Problem ist, dass wir in der Öffentlichkeit meiner Meinung nach hauptsächlich die Extreme wahrnehmen. Auf der einen Seite die Leute, die ihren Job ganz toll finden, das ist die hippe Berlin-Mitte-Bloggerin, der Schauspieler, die Sportlerin, das ist eine Minderheit. Und auf der anderen Seite nehmen wir die Leute wahr, die ganz unsäglich unter ihrer Arbeit leiden und die wirklich auch teilweise ärztliche Hilfe brauchen. Die breite Masse ist in der Mitte, die nehmen wir gar nicht wahr und auf die möchte ich wieder die Aufmerksamkeit richten.
Ja, auf die kommt es ja auch oft an. Ohne die würde ja gar keine Organisation überhaupt funktionieren.
So ist es, das ist die Masse. Also Visionen in die Welt posaunen, neue Konzepte in Kick-Off-Meetings vorstellen, das macht einen schlanken Fuß. Aber die Wirtschaft würde zusammenbrechen ohne die Menschen, die jeden Tag einfach ganz normal ihre Arbeit machen, ohne vor Erfüllung zu platzen. Das sind die Leute, die unsere Gesellschaft am Laufen halten, aber über die reden wir gar nicht, weil das zu langweilig ist offenbar.
Neue Konzepte in Kick-Off-Meetings vorstellen klingt gut, da kann ich nur sagen, Papier ist geduldig, ne?
Ja, oder es muss ja heute mit einer schicken Präsentation alles gemacht werden. Aber die wahre Arbeit machen, das sind andere Leute. Und weil die nirgendwo vorkommen, gehen die in ihre Büros oder Fabriken zurück und denken, komisch, also ich finde mich da nicht wieder, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich habe den falschen Beruf, mein Leben ist vergeudet. Und das tut mir unsäglich leid, weil diese Menschen unsere Gesellschaft wirklich am Laufen halten und weil bei denen alles richtig läuft.
Das heißt, ohne dass ihnen ständig eingeredet würde, du musst jetzt brennen, du musst jetzt leidenschaftlich bei der Sache sein und glühen bei deinem Beruf, ohne das wären die eigentlich ganz zufrieden.
Das glaube ich und das ist die These, die ich vertrete und das ist der Befund, den ich ändern möchte.
Ja, Sie schreiben da in Ihrem Buch Feierabend, warum man für seinen Job nicht brennen muss, vom Dienst nach Vorschrift. Und Sie schreiben da, dieser Dienst nach Vorschrift, der hat ganz zu Unrecht so eine negative Konnotation. Warum?
Ja, diese Bezeichnung, das ist ja quasi ein Schimpfwort. Ich frage mich immer, was sollen die Leute denn sonst machen? Sollen die Dienstgegenvorschrift machen? Also das ist die breite Masse der Menschen, die einfach ihre Arbeit machen. Und ich lasse jetzt mal dieses nur weg. Mhm. Die einfach ihre Arbeit machen. Das ist doch wichtig und das ist gut. Ich zitiere in meinem Buch eine Studie, die in den USA gemacht wurde unter Krankenhausreinigern. Und da hat man untersucht, was die so machen. Und der Befund war, manche machen einfach ihre Arbeit. Die putzen. Andere, die unterhalten sich noch mit den Patienten und tanzen für die Patienten und muntern die auf. Nur ist das alles nett. Aber in dieser Studie waren die Stars die tanzenden Krankenhausreiniger und die anderen waren die Deppen. Und das ärgert mich sowas, denn das Krankenhaus könnte ohne die tanzenden Reiniger gut überstehen. Vielleicht wäre die Stimmung nicht ganz so ausgelassen. Aber ohne die, die ihre Arbeit machen und gut reinigen, ja, müsste das Krankenhaus nach 3 Tagen schließen.
Ja, die Betonung liegt auf gut reinigen oder, wenn wir es verallgemeinern, gut arbeiten. Da ist natürlich die Frage wieder, was ist gute Arbeit und wer arbeitet besser? Der, der sich besondere Mühe gibt oder der, dem es offensichtlich leichter fällt?
Ja, das ist genau die richtige Frage. Wie gut wurde die eigentliche Arbeit, in diesem Beispiel das Krankenhausreinigen, erledigt? Und was mir auffällt und mich stört, ist, dass das in dieser Studie gar nicht untersucht wurde. Mhm. Das hat gar keine Rolle gespielt. Trotzdem wurden die tanzenden Reiniger in den Himmel gelobt. Also mein Buch ist kein Aufruf dazu, unter seiner Arbeit möglichst zu leiden, möglichst faul zu sein, sie möglichst schlecht zu machen. Sondern ganz im Gegenteil, ich möchte dazu aufrufen, auch die Unternehmen wieder mehr darauf zu achten, dass jemand seine Arbeit gut macht und sie nicht nur gut findet. Das sind 2 unterschiedliche Dinge. Und ich möchte wieder denen, die die Arbeit gut machen, ihre Ehre zurückgeben und die Anerkennung. Und wenn sie bis 16, 17, 18 Uhr oder wie lange ihre Arbeitszeit geht, ihre Arbeit gut erledigt haben, dann müssen die sich nicht schief anschauen lassen, wenn sie nach Hause gehen. Mhm. Wichtig ist doch, was man vor Feierabend gemacht hat und nicht, wann man Feierabend macht.
Solange sie nicht warten und sich irgendwie beschäftigen, bis dass es 17 oder 18 Uhr ist.
Genau, also die Arbeit ist ein Tausch von Zeit gegen Geld und dieser Tausch muss fair sein. Dazu gehört auf der einen Seite eine angemessene Bezahlung. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Unternehmen, die gar zu sehr davon schwärmen, wie toll die Arbeit bei ihnen ist, sich oft davor drücken wollen, über eine gerechte Bezahlung zu sprechen.
Das sagt Volker Kitz. Er schreibt über Themen des Arbeitslebens und ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr Kitz, da sind wir beim Thema und deswegen möchte ich nochmal zurückkommen auf den sogenannten Dienst nach Vorschrift, der ja irgendwie nach Mittelmaß klingt. Wenn die Vorschrift aber so lautet, dass einer fürs gleiche Geld die Arbeit von 2 oder 3 erledigen muss, weil zum Beispiel Finanzmittel oder Personal gekürzt werden, das ist dann die Einhaltung dieser Vorschrift, allerdings doch eher Ausbeutung beziehungsweise Selbstausbeutung.
Ja, also ich schreibe in meinem Buch ja ein ganzes Kapitel über gerechte Bezahlung, was das bedeutet. Und da sage ich, dass eben genau das keine gerechte Bezahlung ist. Also ein Mensch schuldet für das Gehalt einer Person auch die Arbeitskraft einer Person und nicht die von 2 oder 3. Das gehört zur gerechten Bezahlung dazu. Zur gerechten Bezahlung gehört vor allem auch dazu, dass wir die Arbeit im Hier und Jetzt vergüten. Viele Leute werden hingehalten, die sagen, ja, mach erst mal und selbst wenn sie dann befördert werden, heißt, jetzt hast du einen neuen Titel, über Geld reden wir später. Und irgendwann nach 10, 20, manche nach 30 Jahren stellen fest, das waren alles leere Versprechungen. Das ist keine gerechte und angemessene Bezahlung. Ich möchte auch den Menschen das Selbstvertrauen wiedergeben, wer seine Arbeit gut macht, diese Ergebnisse deutlich zu machen. Wir denken ja immer, Führungskräfte bekommen alles mit. Das ist aber nicht so. Vieles muss man ihnen ganz konkret erstmal vorlegen und zeigen. Schau, hier habe ich meine Arbeit nicht nur vollständig, sondern auch gut erledigt. Und wer das tut und kann, dem möchte ich auch das Selbstvertrauen mit meinem Buch an die Hand geben, dafür ein angemessenes Gehalt zu verlangen.
Ja, und nur nicht, dass es dann heißt, ja, eben weil du das so gut machst, kannst du ja das und das und das noch dazu machen.
Ja, das ist in der Tat ein Zustand, den ich auch kritisiere. Ich weiß nicht, was da vorgeht in den Köpfen derjenigen, die die Unterscheidungen treffen in den Unternehmen. Und auch da möchte ich den Blick wieder auf diejenigen lenken, die nicht so viel Getöse machen um ihre Arbeit. Die sind vielleicht manchmal auch die besseren Kandidaten für eine Beförderung.
Sagt der Jurist Volker Kitz, der schon viele Bücher über das Arbeitsleben geschrieben hat. Sein aktuelles lautet Feierabend, warum man für seinen Job nicht brennen muss. Herr Kitz, wenn wir schon bei der sogenannten Karriere sind, also Sie meinen die hierarchische Karriere, wenn einer aufsteigt und Abteilungsleiter wird oder noch mehr, das hat aber offensichtlich nicht unbedingt etwas mit Fleiß zu tun.
Es hat was mit Wirbel zu tun, mit Selbstinszenierung, aber es hat nicht zwingend etwas mit guten Arbeitsergebnissen zu tun. Also wenn ich abends um 10 eine E-Mail schreibe, dann ist die erstaunlicherweise ja offenbar mehr wert im Arbeitsleben, als wenn ich dieselbe E-Mail morgens um 10 schreibe. Nun zeigt der Umstand, dass jemand abends um 10 eine Aufgabe ausführt, einfach zunächst mal nur, dass er das tagsüber nicht gemacht hat.
Ja, verstehe. Nur es kann ja auch sein, dass der oder diejenige tagsüber gar keine Zeit dazu hatte, sondern diese Mails, die offensichtlich noch warten können, dann eher in die Abendstunden verschickt.
So ist es. Also das kann unterschiedliche Gründe haben. Es kann zum einen sein, dass diesem armen Menschen tatsächlich Arbeit für 2 oder 3 aufgehalst wurde, die er unmöglich an einem Tag schaffen konnte. Das ist kein Zustand, den wir feiern sollten. Es kann aber auch sein, und das kommt auch häufig genug vor, da müssen wir uns nichts vormachen, dass dieser Mensch den Tag, während andere ihren Dienst nach Vorschrift gemacht haben, vertrödelt hat. Hm. Und deswegen die E-Mail abends um 10 schreibt. Beide Fälle gibt es.
Hm. Arbeit ist zu einem Lifestyle-Objekt geworden, sagt der Autor Volker Kitz. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und Sie erzählen uns, warum man für seinen Job nicht brennen muss, in Ihrem Buch mit der, leicht provozierenden Überschrift Feierabend. Also wenn man das Wort jetzt mal auseinander nimmt, Feierabend, das hat ja was mit Feiern zu tun, als ob Arbeitnehmer, die tagsüber ihrem Beruf nachgehen, dann ausgeruht nach Hause kommen und dann sich nochmal auf die Piste machen können und feiern könnten. Nur das widerspricht ja eigentlich der Realität der meisten.
Ja, also wir haben den Titel Feierabend als Titel für das Buch genommen, weil es so ein schönes, typisch deutsches Wort ist, das in der Tat sehr interessant ist, wenn Sie das feiern und den Abend nehmen. Aber ein Wort, das in Verruf gekommen ist, denn es ist heute ja verpönt, Feierabend zu machen, ne, und zu sagen, okay, jetzt habe ich wirklich nichts mehr mit der Arbeit zu tun. Und ich möchte den Menschen zum einen dieses Wort zurückgeben. Zum anderen ist es natürlich auch eine doppelte Bedeutung bei meinem Buch. Also der Untertitel heißt ja, warum man für seinen Job nicht brennen muss. Und Feierabend in diesem Sinne soll auch heißen, Feierabend, Schluss mit diesen Mythen, die wir uns erzählen über die Arbeitswelt. Und das sind alles diese Mythen, die ich in dem Buch eben eine nach der anderen aufspieße und untersuche.
Lassen Sie uns in der nächsten Runde über diese Mythen sprechen. Es sind eine ganze Menge, einige davon hatten wir schon angedeutet. Nur Lifestyle-Objekt, die Arbeit als Lifestyle-Objekt, wie meinen Sie das, Herr Kitz?
Also in dem Großteil der Geschichte der Menschheit hat ein Mensch, der auf sich hielt, ist er keiner Erwerbstätigkeit nachgegangen. In der griechischen Antike bestand das Ideal darin, zu philosophieren, nachzudenken und um Himmels Willen nicht eine Arbeit zu machen. Auch im Mittelalter noch nicht, da war Arbeit noch die Buße für Sünden. Das ist erst in relativ kurzer Zeit, also ein verschwindend winziger Anteil der Menschheitsgeschichte, dass wir Arbeit verklären. Das ist was Begehrenswertes. Das ist was Tolles, was man vor sich herträgt. Also mit Lifestyle-Objekt meine ich alleine schon diese Bezeichnungen, die manche Tätigkeiten heute haben, die auf Visitenkarten stehen, wo kein Mensch weiß, was das eigentlich sein soll. Und das klingt toll.
Es gibt viele Manager auf Visitenkarten zumindest. Ne?
Inzwischen ja. Als ich ein Kind war, war Manager wirklich was ganz Großes. Das war der an der Spitze eines Unternehmens stand. Und nun weiß man, Manager ist heute so viel wie jemand, der sich um etwas kümmert. Also das Manager, das bringt eine Verantwortung zum Ausdruck, was ich gut finde. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Bezeichnungen. Mhm. Und das sind so Dinge, wo ich den Eindruck habe, manchmal tragen wir die Arbeit und den Job und seine Bezeichnung und all das auch so vor uns her, wie so ein ausgefallenes Kleidungsstück. Und der Umstand, dass es darum geht, eben gute Ergebnisse zu leisten und dafür angemessen bezahlt zu werden, ein Tausch von Zeit gegen Geld, gerät in den Hintergrund.
Ja, der Präsident ist nicht immer einer und der Leiter hat auch nicht immer etwas zu sagen. Ja, die Lügen des Arbeitslebens, Herausforderung Lebens sind Spaß, Freude, soziale Kontakte, Selbstverwirklichung, Gestaltung, Wichtigkeit. Wir reden in der nächsten Runde darüber. Herr Kitz, der Jurist und Autor Volker Kitz, heute erklärt er bei Doppelkopf in HR2 Kultur, warum man für seinen Job nicht brennen muss, unter dem bezeichnenden Titel Feierabend. Musikwunsch Nummer 1, Tim Bensko, nur noch kurz die Welt retten. Herr Kitz, was steckt dahinter?
Naja, wenn man das hört, dann merkt man sofort, dass das zum Thema passt.
Ich wär so gern dabei gewesen, noch ich hab viel zu tun. Lass uns später weiterreden. Da draußen brauchen sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt. Und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist dir ernst, du kannst mich hier grad nicht entbehren. Doch keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir.
Tja, wenn einer glaubt, die Welt retten zu müssen und sich in seinen 148.713 bestimmt meist unwichtigen Mails verliert, die er glaubt, unbedingt lesen zu müssen, ist das naiv, Herr Kitz, oder ein Zeichen der Zeit?
Beides. Es ist ein Zeichen der Zeit, weil uns das ja auch oft eingeredet wird. Also das fängt auch schon oft in Stellenanzeigen an. Auf dich kommt es an. Du machst den Unterschied. Und das wiederholen auch die Personaler, die Führungskräfte in den Unternehmen. Und nur ist es so, dass in einem gut organisierten Betrieb es tatsächlich auf jede Arbeit ankommt. Also eine Arbeit, die wirklich überflüssig wäre, das wäre schlimm. Die traurige Wahrheit aber, die wir als Menschen nicht so gern hören, weil sie unserem Bedürfnis nach Anerkennung widerspricht, lautet, es kommt auf jede Arbeit an, aber jeder Mensch, der dahinter steckt, der sie macht, ist ersetzbar.
Ja, aber das ist doch eher eine Entlastung.
Das finde ich auch, aber wir haben ja schon ein Bedürfnis, wichtig zu sein und Anerkennung zu haben. Und diese, also manche fallen ja dann mal überraschend aus, weil sie krank werden oder sie gehen in den Ruhestand und stellen fest, ach, die Welt selbst in meinem Unternehmen dreht sich weiter, als wäre nichts. Und das ist sehr, sehr bitter. Und ich sehe es genauso, wie Sie eben sagen. Das ist eigentlich eine Befreiung, das zu wissen. Und ich glaube sogar, wer seine Bedeutung, seine Wichtigkeit überschätzt, der tendiert paradoxerweise dazu, sich finanziell unter Wert zu verkaufen. Das haben wir in dem Lied gehört, je unersetzlicher
Das müssen Sie nochmal wiederholen. Wer seine Bedeutung und Wichtigkeit unterschätzt oder überschätzt?
Wer sie überschätzt, wer seine Bedeutung und Wichtigkeit überschätzt, der tendiert meiner Meinung dazu, sich finanziell unter Wert zu verkaufen.
Ja, das ist doch eigentlich ein Widerspruch.
Das ist ein Widerspruch, denn je wichtiger ich mich finde, desto eher bin ich geneigt, eben wie wir das in dem Lied gehört haben, abends nochmal kurz die Welt zu retten und sehr viel zu investieren, Opfer zu bringen und vergisst manchmal dafür, sich angemessen bezahlen zu lassen.
Ja, mal abgesehen davon, dass niemand alleine die Welt retten kann.
So ist
und
es,
mag ja noch so viele Überstunden machen. Nur, es kann ja sein, dass der Chef sagt, naja, Sie wissen ja, in unserer Firma sieht es nicht gut aus mit den Finanzen, aber dafür haben Sie doch einen schönen Job, Sie machen doch das, was Sie wollen, Selbstverwirklichung und Sie gehen in Ihrem Beruf auf. Aufs Geld kommt es doch da gar nicht so an.
Ja, das ist das, was ich auch schreibe in meinem Buch, dass interessanterweise in vielen Stellenanzeigen und auch in vielen, Sonntagsreden oder Weihnachtsfeieransprachen von Personalern von all dem die Rede ist, wie toll die Arbeit ist, aber selten von einer gerechten Bezahlung. Also sie finden in den Stellenanzeigen alles, ne, Gestaltungsspielraum, nette Leute, Herausforderungen und so weiter, Selbstverwirklichung. Manche Stellen werden ja heutzutage ausdrücklich als sinnvoll angepriesen, aber ein Wort, dass diese Stelle gerecht oder gut oder angemessen bezahlt wird, kommt vor, aber viel, viel seltener.
Ja, es ist ja wahrscheinlich in vielen Fällen auch nicht so.
Auch nicht der Fall, genau. Man würde lügen, wenn man es reinschreibt, aber die anderen Dinge sind oft auch gelogen.
Ja, vielleicht eine weitere Lüge, die auch immer wieder vorkommt, ist, naja, du verdienst doch genug. Mag ja sein, dass einer gut vergeht, aber auch im höheren Verdienstsegment kann es ja vorkommen, dass eine Arbeit nicht angemessen bezahlt wird.
Auf jeden Fall. Also es kommt sicherlich darauf an, wie hoch das Gehalt ist. Manche Leute verdienen so viel Geld, mit denen habe ich kein Mitleid, wenn die am Sonntagmorgen auch nochmal ran müssen.
Also ich meine jetzt nicht Vorstandsvorsitzende oder sogenannte Großkopferte.
Es gibt auch andere. Also ich bin ja eigentlich Anwalt, ich habe Jura studiert und ich habe manche Kollegen, die arbeiten in Großkanzleien, die verdienen tatsächlich sehr viel Geld, teilweise schon mit Ende 20. Da gehört es dazu, dass man nochmal ein paar Stunden drauflegt. Die Masse der Bevölkerung hat aber ein ganz normales Gehalt. Und da gehört das nicht dazu, dass völlig selbstverständlich erwartet wird, dass ich quasi rund um die Uhr erreichbar bin oder dass ich komisch angeschaut werde, wenn ich einfach nur pünktlich nach Hause gehe.
Tja, ein bisschen mehr Pragmatismus und Realismus muss hinein in die Arbeitswelt. meint Volker Kitz. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie sind ein hessischer Bub, Herr Kitz, geboren in Heppenheim an der Bergstraße.
So ist es.
Und das Jurastudium hat Sie nach Köln, dann schließlich nach New York geführt. Heute leben Sie in Berlin, sind Autor etlicher Bücher und Vortragsredner zu den Themen Arbeit und Organisation. Warum haben Sie sich nicht als Rechtsanwalt selbstständig gemacht bzw. niedergelassen oder sind in den Staatsdienst gegangen?
Ich habe einige Jahre lang angestellt gearbeitet bei verschiedenen Unternehmen. Deswegen weiß ich auch, worüber ich schreibe. Also ich habe nicht einfach mal beschlossen, ich schreibe über das Arbeitsleben. Ich habe für Verbände gearbeitet, ich habe für Unternehmen gearbeitet. Ich habe auch in der Wissenschaft gearbeitet, an einem Max-Planck-Institut. Deswegen kenne ich das Arbeitsleben aus unterschiedlichen Perspektiven. Und daher speisen sich auch die Erfahrungen, die ich in meinem Buch verarbeite. Ich habe aber immer schon nebenher geschrieben, sodass ich mich irgendwann aus zeitlichen Gründen entscheiden musste. Und dann habe ich mich für das Schreiben entschieden, weil ich den Eindruck habe, dass ich damit sehr viele Leute erreichen kann und dass man damit in der Masse der Menschen mehr bewegen kann als vor Gericht zum Beispiel oder in der Beratung, wenn ich ja einem einzelnen Menschen helfe bei Dingen, die für ihn sehr wichtig sind und teilweise sehr schwerwiegenden Problemen. Aber zum Glück gibt es ja genug Leute und der eine macht das und der andere das und so werden am Ende alle Bedürfnisse in der Gesellschaft auch befriedigt.
Naja, es ist ja schon was anderes, wenn Sie in einer Organisation arbeiten, mit Kollegen zusammen sind oder wenn Sie zu Hause in Ihrem Homeoffice, ich weiß nicht, wo Sie schreiben, vielleicht auch in einem Café, mit sich alleine da sitzen. Fehlen Ihnen da nicht die sozialen Kontakte, die ja für viele sehr wichtig sind in der Arbeit?
Ja, ach wissen Sie, so anders ist es gar nicht. Man hat ja auch, wenn man selbstständig arbeitet, selbst wenn man zu Hause in seinem Arbeitszimmer arbeitet, hat man, wenn man seine Leistung am Markt verkauft, ja doch auch immer mit anderen Menschen zu tun. Also ich habe jetzt gerade mit Ihnen zum Beispiel zu tun, ich habe oft mit Journalisten zu tun, ich habe mit Menschen in den Verlagen zu tun, mit meiner Lektorin, ich halte Vorträge in Unternehmen, ich komme raus, ich unterhalte mich auch sehr viel eben mit Führungskräften in Unternehmen. Also das Schreiben ist jetzt nicht so glamourös, wie mancher sich das vorstellt. Man schreibt eben. Heute, morgen, übermorgen und zwar auch von 9 bis 5 oftmals. Also es ist letztlich auch ein normaler Beruf, der auch eine Routine mit sich bringt.
Also ich kann jetzt nicht fragen, was machen Sie dann tagsüber, ne?
Das können Sie und ich würde Ihnen sagen, meist sitze ich am Schreibtisch und arbeite wie andere Menschen auch, wenn nicht die Katze kommt und mich stört und sich auf die Tastatur legt.
Auch ein sozialer Kontakt. Ich habe das auch nur angesprochen, weil das ein Teil der Lügen des Arbeitslebens ist, Herr Kitz, wie Sie in Ihrem Buch Feierabend beschreiben, warum man für seinen Job nicht brennen muss. Die sozialen Kontakte, die oft überbewertet werden. Warum ist das so?
Also das Berufsleben, das bringt das mit sich, dass es im Prinzip einem das ganz nett die Kontakte auf dem Tablett serviert. Nur ist das Tablett allerdings kein Silbertablett, denn das sind keine Kontakte, die wir uns ausgesucht haben. Das sind auch verdammt schwierige Menschen drunter, mit denen man beruflich zu tun hat.
Wie im richtigen Leben, ne?
Genau, aber darüber wird nicht geredet. Also wenn Sie die Stellenanzeigen anschauen, da ist immer nur von einem netten, freundlichen, dynamischen Team die Rede. Und ich frage mich immer, wovon leben Idioten, wenn die nirgendwo arbeiten? Die müssen ja auch irgendwo ihren Lebensunterhalt verdienen. Und ich kann nur erstaunen, wie ernst wir das nehmen, diese Versprechungen. Mhm. Die Leute kommen dann abends nach Hause und sagen, meine Arbeit wäre ja toll, wenn nicht der Idiot so und so und die Idiotin so und so da wären. Es sind immer Menschen, die uns das schwierig machen. Und ich plädiere da eben auch dafür, die Realität einfach etwas klarer zu sehen und gelassener zu nehmen. Mhm. Denn es kann nicht anders sein. Natürlich gibt es in der Arbeit auch dumme, faule, unfreundliche, schwierige Menschen. Und dieser Arbeitsplatz, der in den Stellenanzeigen steht, mit dem netten Team, den gibt's nirgendwo. Und übrigens, mit schwierigen Menschen bei der Arbeit zurechtzukommen, darin liegt eine echte Herausforderung. Also da könnten manche die Herausforderung finden, die sie woanders vergeblich suchen.
Vielleicht könnte man ja sogar daran auch wachsen, auch für das restliche Leben. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich kann mich immer auch in anderen Menschen spiegeln, gerade in denen, mit denen ich Probleme habe. Mhm.
Ja, da ist was dran. Spaß, Freude, auch so ein Mythos, wenn es um das Arbeitsleben geht. Also es ist ganz schön, wenn die Arbeit Spaß macht und Freude bringt, mir geht es auch so. Nur von morgens bis abends, das halte ich für unrealistisch.
Ja, also nochmal, nichts dagegen, wenn jemandem seine Arbeit Spaß macht. Das ist kein Problem, aber wir sollten nicht so tun, als wäre das der Normalfall und sollten den Leuten der Masse der Gesellschaft nicht einreden, es läuft was schief, wenn das nicht der Fall ist. Wir tun ja manchmal so, als hätten wir den Zirkus des Arbeitslebens nur inszeniert, um demjenigen, der die Arbeit erledigt, eine Freude zu machen. Mhm. Nur damit der Spaß hat.
Damit der sich selbst versorgen kann.
So tun wir manchmal. Aber das ist doch Quatsch. Wir haben die Bäckerei erfunden, damit die Menschen Brot zu essen haben und nicht um dem Bäcker Spaß, Freude und einen Lebenssinn zu schenken. Die Feuerwehr haben wir erfunden, um Brände zu löschen und nicht um Kindheitsträume zu verwirklichen. Mhm. Wenn das zusammenkommt, schön, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Und ich glaube, das haben wir in weiten Teilen des Arbeitslebens vergessen. Das Sinn der Sache ist, ein Produkt oder eine Dienstleistung für die Bevölkerung hervorzubringen. Dadurch tun wir etwas Sinnvolles für die Bevölkerung und das muss nicht immer Spaß machen. Die könnten sich auch vorstellen, etwas anderes zu machen. Aber es ist jetzt auch keine Horrorvorstellung für sie, zur Arbeit zu gehen. Und denen möchte ich zurufen, es ist nicht so, dass mit euch was nicht in Ordnung ist, sondern mit euch ist alles in Ordnung. Mhm. Und lasst euch das nicht einreden, das wäre anders.
Und für all die anderen, die überwiegend gerne arbeiten, überwiegend Spaß und Freude haben, vielleicht auch sowas wie Verwirklichung, sei vielleicht an die Hand gegeben, es ist trotzdem Arbeit und es ist trotzdem Arbeit für andere und sie sollte auch dementsprechend gerecht bezahlt werden.
Es ist trotzdem Arbeit und da sind wir bei einem wichtigen Punkt, über den ich auch schreibe. Wir denken ja, oder das wird kaum noch hinterfragt, heute so diese Aussage, eine Sache, die man gern macht, die man mit Leidenschaft macht, die macht man automatisch gut. Mhm. Und das ist ja Quatsch. Also das weiß jeder, der sich einmal eine Castingsendung im Fernsehen angeschaut hat. Da sind viele Leute, die singen mit großer Leidenschaft sehr, sehr schlecht. Also wer das einmal gesehen hat, kann nicht ernsthaft behaupten, dass Leidenschaft und Können etwas miteinander zu tun hat.
Naja gut, da werden natürlich auch Schlechte ausgewählt, um den oder diejenigen, die einigermaßen gut ist, als noch besser dastehen zu lassen.
Nichtsdestotrotz tun sie es mit Leidenschaft. Ich kann auch mit großer Leidenschaft sehr, sehr schlechte Dinge erledigen.
Stimmt, allerdings Leidenschaft hat ja auch was mit Leiden zu tun oder sagen wir mal mit Leidensfähigkeit. Das beinhaltet ja schon die Tatsache, dass wenn ich etwas sehr, sehr gerne tue, mitunter dann auch die Stacheln zu spüren kriege, die das mit sich bringt.
Das stimmt. Die Leidenschaft hat noch andere Nebenwirkungen. Ich möchte aber zunächst mal weg von diesem Glaubensgerüst. Arbeit, die mit Leidenschaft gemacht wird, wird automatisch gut gemacht. Damit werben ja die Unternehmen heute. Also das steht ja in den Leitbildern, in der Werbung. Überweisungen ausführen, Hoteltoiletten schrubben, Autos zusammenbauen. Das alles wird heute mit Leidenschaft gemacht. Und damit wollen die Unternehmen suggerieren, wir machen leidenschaftliche Menschen gute Arbeit. Das ist so das Pendant zur guten Milch von glücklichen Kühen. Und dieser Zusammenhang stimmt doch nicht. Ich kann mit Leidenschaft sehr schlecht arbeiten und ich kann mit einer nüchternen Herangehensweise sehr gut arbeiten.
Und das kann auch heißen, schaffen und leiden.
Genau, das kann es auch heißen.
Aushalten. Okay, Volker Kitz ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur, Bestsellerautor und international gefragter Vortragsredner zu den Themen Arbeit und Organisation. Es wird ja auch sehr häufig, Sie hatten es eben schon kurz angedeutet, Herr Kitz, von dem netten Team gesprochen, in das ich dann hineinkomme. Also ich habe manchmal den Eindruck, je häufiger von dem sogenannten Team gesprochen wird, umso weniger ist es eins.
Ja, das ist heute auch so ein Modewort geworden. Alles muss das Team machen. Also der Einzelne, der geht in diesem Team auf. Und das ist das Team, dem bei der typischen Weihnachtsfeieransprache in Unternehmen, bei denen es überhaupt noch Weihnachtsfeiern gibt, gedankt wird. Da wird dem Team gedankt. Mhm. Also in diesem Team gehen der Pförtner und das Vorstandsmitglied unterschiedslos auf. Sie haben an einem Strang gezogen. Und das soll überhaupt keine Rolle spielen, dass das Vorstandsmitglied einen größeren Beitrag geleistet hat als der Pförtner oder umgekehrt. Und das widerstrebt natürlich massiv dem menschlichen Bedürfnis nach Individualität, nach Anerkennung. Darunter leiden die Menschen und es gibt ja auch Experimente, die zeigen, dass wir im Team eigentlich weniger Leistung erbringen, als wenn wir individuell wahrgenommen und gemessen werden. Also diese Experimente zitiere ich ja auch in meinem Buch. Man lässt Menschen an einem Seil ziehen, erst einzeln und dann im Team. Und im Team bringen sie weniger Kraftleistung. Und dann verbindet man ihnen die Augen und sagt ihnen nur, sie würden im Team ziehen. Und in Wirklichkeit ziehen sie alleine. Also die bloße Vorstellung, ich arbeite im Team, lässt meine Leistung schon sinken.
Heißt das, Herr Kitz, dass im Team dann auch weniger fähige oder vielleicht auch faule mitgeschleift werden?
Ja, auf jeden Fall. Das weiß ja jeder, der schon mal in einem Team entweder sehr viel oder sehr wenig dazu beigetragen hat. Nun dürfen wir nicht so tun, als wäre das Team völlig überflüssig. Also das Team ist aus dem modernen Arbeitsleben nicht wegzudenken. Sie haben vorher schon gesagt, einer allein kann die Welt nicht retten. Und es gibt noch viele andere Aufgaben, die einer allein nicht machen kann. Mhm. Aber ich wende mich dagegen, dass wir daraus einen Fetisch machen. Mhm. Also ich glaube, die Menschen würden zufriedener arbeiten und die Ergebnisse wären besser, wenn wir manchmal auch prüfen würden, muss das alles ans Team gegeben werden oder können wir auch nicht dem Mitarbeiter A, der Mitarbeiterin B ganz klare, definierte Aufgaben zuweisen und die auch messen und dementsprechend loben oder kritisieren für das, was sie geleistet haben.
Und dieser Mitarbeiter oder Mitarbeiterin vielleicht in der Einzelsituation auch viel mehr Leistung erbringen kann als im sogenannten Team.
Das wäre sicherlich der Fall, wenn ich merke, A, auf mich wird ganz konkret geschaut.
Das hat Volker Kitz beobachtet. Der Autor spricht über Themen des modernen Arbeitslebens und schreibt auch Bücher darüber. Ich glaube, mehr als 10 sind es bis jetzt. Seine aktuelle Streitschrift lautet Feierabend, warum man für seinen Job nicht brennen muss. Es gibt eine ganz aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung, Herr Kitz. Zwischen 2004 und 2014, heißt es da, hat sich der Anteil der Beschäftigten, die trotz regelmäßiger Arbeit als arm gelten, auf 9,6% oder rund 3,7 Millionen verdoppelt, auch weil Arbeitslose stärker unter Druck stehen, eine schlecht bezahlte Arbeit anzunehmen. Also ist hier auch mehr Arbeit keine Garantie für weniger Armut, wenn wir wieder bei der gerechten Bezahlung sind.
Ja, das finde ich einen unhaltbaren Zustand und das ist auch was ich ändern möchte mit meiner Streitschrift, dass wir darüber wieder mehr reden. Nicht wie toll ist die Arbeit, sondern werden die Menschen ordentlich bezahlt dafür und es kann nicht sein, dass jemand, der Vollzeit arbeitet, davon nicht genügend Geld verdient für Essen und Wohnung für sich und die Seinen.
Also das ist die Voraussetzung, um überhaupt auch vielleicht gute Leistungen bringen zu können, dann ist ja auch immer wieder die Rede von dem, naja, wirst vielleicht nicht so gut bezahlt, dafür hast du ja den Freiraum, du bist der Unternehmer im Unternehmen, was ja signalisiert, kannst machen, was du willst, stimmt ja so auch nicht. Ne?
Nein.
Die mehr von den flachen Hierarchien geht um, Herr Kitz, soll das alles nur die herkömmliche Anweisungsautorität des eigentlichen Chefs oder Chefin vertuschen?
Das glaube ich, ja. Also wir lesen ja in Stellenanzeigen, da ist ja oft schon von dem Gestaltungsspielraum die Rede und ich bekomme viele Rückmeldungen von jungen Leuten, die ihren ersten Beruf anfangen. Die fallen aus allen Wolken, wenn sie am zweiten Tag feststellen, jemand möchte ihnen so etwas wie eine Anweisung geben. Mhm. Und dann kommen sie schon ins Hadern und denken, ich habe den falschen Beruf gewählt und schon sind sie unglücklich und suchen.
Naja, wir leben ja jetzt schon lange in der Zeit der Selbstverantwortung oder der intrinsischen Motivation heißt das, also das muss alles von innen herauskommen. Ein Chef kann seine Mitarbeiter nicht motivieren, der Überzeugung bin ich allerdings auch, aber immerhin kann er oder sie die Mitarbeiter demotivieren. Das richtet doch auch schon großen Schaden an oder kann es jedenfalls.
Ja, also jede Führungskraft, die weiß, wie der Mensch funktioniert, die das Freiheitsstreben des Menschen kennt, wird bemüht sein, soweit das möglich ist in der Tätigkeit, jedem Mitarbeiter eine gewisse Eigenverantwortung zuzugestehen.
Wenn er schlau ist.
Wenn er schlau ist, genau. Nur darf aber alles das nicht darüber hinwegtäuschen, dass es bei der Arbeit nicht darum geht, ständig nur seine eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. Und wir haben nicht den falschen Job gewählt und es läuft überhaupt nichts falsch mit uns im Leben, wenn das nicht so ist bei uns. Darunter leiden aber viele Leute, weil sie sagen, ach, ich möchte selber mehr gestalten. Das ist sehr schwierig. Das hat aber auch auch was Positives, also dass ich an Grenzen stoße, dass ich gerade nicht machen kann, was ich will. Das zeigt, dass meine Tätigkeit eine soziale Relevanz hat. Ich kann mich zu Hause ins Bett legen, kann auf ein Blatt Papier schreiben, 2 + 3 = 7. Und das kann ich in die Nachttischschublade legen. Da wird mir niemand reinreden, mich wird niemand kritisieren, mir wird niemand Vorgaben machen. Eine soziale Relevanz hat das aber nicht. Mhm. Also Freiheit und Relevanz sind Gegenspieler. Und an je mehr Grenzen ich stoße, desto mehr zeigt mir das, dass mein Beruf eine gesellschaftliche Bedeutung hat.
Ja gut, das können Sie wahrscheinlich selbst als Selbstständiger nicht. Herr Kitt, Sie müssen es wissen, denn Sie sind selbstständig als Autor und Vortragsredner. Auch da sind Sie ja angewiesen auf Leute, die Ihnen Aufträge geben, die eine bestimmte Erwartungshaltung haben und wo Sie Ihre Leistung gegen Geld verkaufen.
So ist es. Also die Aufträge und Auftraggeber, die heißen ja nicht Anregungen und Anregungsgeber, sondern jeder, der seine Arbeit am Markt verkaufen will und davon leben will, sei das angestellt oder selbstständig, der muss sich an Spielregeln halten und auch oft an das halten, was gefragt wird. Gerade in den sogenannten kreativen Berufen, da gibt es viele Menschen, die sehr stolz darauf sind, dass das, was sie machen, nicht marktgängig ist, dass das sich nicht verkauft. Das ist ja in Ordnung. Das spricht dagegen, dass es jetzt so ein Mainstream-Geschmack ist. Dann kann man aber halt davon nicht leben. Dann muss man sich zum Leben was anderes
das
suchen.
Das ist nochmal die Frage, ob etwas nur deshalb die bessere Kunst ist, nur weil es nicht dem Mainstream entspricht.
Das habe ich nicht gesagt. Ob die Kunst gut oder schlecht ist, das kann in beidem, muss man mal so beurteilen am konkreten Kunstwerk. Leben kann man nur davon, wenn man eben eine Nachfrage bedient, die es auf dem Markt gibt und wenn ich nicht stolz darauf bin, gerade keine Nachfrage zu bedienen.
Und wie man damit am besten lebt in der Arbeitswelt, ob es nun als Angestellter oder als Selbstständiger ist, darüber reden wir in der nächsten Runde mit Volker Kitz, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur und sein Buch mitgebracht hat, sein aktuelles, Feierabend heißt es, warum man für seinen Job nicht brennen muss. Ihr nächster Musikwunsch, Herr Kitz, stammt von Luis Fonsi. Despacito heißt der Titel. Worum geht es da?
Ja, das ist ein spanisches Lied, das sehr erfolgreich ist. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit angefangen, Spanisch zu lernen. Und wenn ich dieses Lied höre, dann werde ich immer daran erinnert mit so einem kleinen Schauer, wie schnell man Spanisch sprechen kann und wie viel ich noch vor mir habe. Aber gleichzeitig zeigt mir das auch, dass man mit sehr viel weniger und sehr viel langsamer zurechtkommt, dass die Dinge also, auch wenn sie nicht perfekt sind, trotzdem brauchbar sein können.
Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Despacito von Luis Fonsi, ja, das heißt so viel wie langsamer. Despacito ist die Verkleinerungsform. Man kann ja alles ein bisschen langsamer angehen. Gilt das auch fürs Arbeitsleben, Herr Kitz?
Ja, also wie gesagt, mein Buch ist kein Plädoyer dafür, faul zu sein. Das kommt darauf an, wie der aktuelle Zustand ist. Ne? Wenn ich wirklich gestresst bin und viel zu viel habe, dann kann es mal helfen, es langsamer anzugehen. Aber das würde ich jetzt nicht als allgemeinen Ratschlag ins Arbeitsleben geben.
Volker Kitz ist Autor über die Themen Arbeit und Organisation und international gefragter Vortragsredner. Heute sprechen wir in Doppelkopf bei HR2 Kultur unter anderem über seine aktuelle Streitschrift Feierabend, warum man für seinen Job nicht brennen muss. Ja, Herr Kitz, Sie haben ja einiges erzählt, warum das nicht nötig ist, warum die Masse der Menschen ihre Arbeit einfach gut machen muss und dafür dann auch entsprechend bezahlt wird. Nur es gibt eine ganze Reihe von Berufen und eine ganze Reihe von Menschen, die ohne Engagement und ich würde auch sagen, Selbstausbeutung überhaupt nicht zurande kommen. Sie hatten eben den Schauspieler angesprochen, auch andere Künstler, die oft nicht von ihrem Beruf leben können. Allen voran Pflegepersonal, Sozialarbeiter, Polizisten, Pfarrer, Übersetzer oder auch Mediziner, die oft 28-Stunden-Dienste haben, ohne zu schlafen. Manchmal auch Journalisten. Ja, was machen die dann?
Ja, da gibt es zwei Gruppen. Also das eine sind eben die sogenannten hippen Berufe und das andere sind die unhippen Berufe. Die hippen Berufe sind die Schauspieler, die Stars, die Berlin-Mitte-Blogger, die oft in den Medien sind, die tatsächlich ihre Berufe wie Lifestyle-Objekte vor sich hertragen. Das sind keine repräsentativen Tätigkeiten. Mhm. Und wir lesen aber oder hören meist nur von solchen Berufen aus der Arbeitswelt und da finden sich die Leute nicht wieder. Und deswegen habe ich ein Buch geschrieben, in dem ich einfach die Masse der Menschen mal anspreche, die sich sonst nicht wiederfindet.
Ja, nehmen wir was zum Beispiel anderen, das Pflegepersonal.
Genau, was die anderen angeht, da ist es eine Frage der Arbeitsorganisation. Und da stimme ich Ihnen völlig zu. Da muss man sich fragen, warum müssen Leute unbedingt 24 Stunden am Stück durcharbeiten oder zumindest Bereitschaft haben? Mhm. Kann man das nicht anders organisieren? Wäre das nicht für die Leute besser? Wäre das auch für die Arbeitsqualität besser? Mhm. Auch diese Diskussion möchte ich anstoßen. Und ich habe dafür diesen Weg gewählt über die Streitschrift, weil man damit doch das an vielen Stellen streuen kann. Denn die Diskussion, die ich anstoßen möchte, ist ja nicht einfach. Also wenn ein Unternehmen jetzt plötzlich sagt, ich will ehrlich sein. Bei uns gibt's auch langweilige Sachen zu tun, bei uns arbeiten auch wirklich blöde Menschen und die Bezahlung und Arbeitsbelastung, da müssen wir mal schauen, würde das Unternehmen blöd dastehen. Das kann man nur, indem man die Diskussion an vielen unterschiedlichen Stellen gleichzeitig anstößt und das möchte ich tun mit dem Buch.
Volker Kitz. Das Buch heißt Feierabend, warum man für seinen Job nicht brennen muss. Dennoch stellen wir ja fest, Arbeit ist mehr als nur Geld verdienen. Es ist ja auch Identität. Es ist Können, Wissen, Erfahrung. Und das bleibt auch lange erhalten. Selbst wenn einer, Sie hatten ja eben das Beispiel genannt, längst aus dem Arbeitsleben ausgeschieden ist. Also da fehlt ja noch mehr, wenn die Arbeit fehlt oder wenn die Leidenschaft für die Arbeit fehlt, als nur das Geld.
Ja, das zeigt gleichzeitig die Problematik, die darin steckt, wenn wir sagen, Arbeit ist Identität, ist mein Lebensinhalt, mein Lebenssinn. Dann stellt sich tatsächlich die Frage, welchen Sinn hat mein Leben im Ruhestand?
Wenn es der einzige Lebenssinn
genau,
ist.
Genau, und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das so eine gute Lösung ist, das so zu suchen. Also es gibt ja viele Menschen, die ihren Sinn auch außerhalb der Arbeit finden. Also das Lied eben Despacito, es langsam angehen lassen, bezog sich zum Beispiel auf eine Liebesgeschichte. Also der Sänger sagt, ich habe jemanden kennengelernt und lasse es langsam angehen. Und das ist offenbar der Sinn, an den er gerade denkt. Und die meisten Lieder beschäftigen sich ja mit der Liebe und nicht mit dem Arbeitsleben. Und man kann den Sinn des Lebens in der Familie finden, in Freunden, Hobbys. Und es gibt aber noch etwas, was meiner Meinung nach auch viel zu kurz kommt und was ich anspreche. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, ich glaube die meisten, die in keinem von all diesen einen besonderen Sinn finden, sondern die sagen, der Sinn meines Lebens besteht nicht in einem Stein im Mosaik, sondern im Gesamtmosaik, in dem gesamten Strauß, in der Abwechslung, am Tag die Arbeit, am Abend das andere. Und ich glaube, das ist der wahre Weg zu Zufriedenheit.
Das heißt, Karriere wäre demnach nicht unbedingt hierarchisch aufsteigen, sondern Vereinbarkeit der Arbeit mit dem richtigen Leben als die Karriere schlechthin.
Ja, das kann man dann auch als Karriere bezeichnen, das muss man aber nicht. Also es wird ja schon heute gesagt, dass die eigentliche Währung im heutigen Leben ist nicht mehr Geld, sondern Zeit. Aber das ist natürlich auch nur aus einer gewissen Perspektive von Leuten, die schon genug verdienen. Das zeigt ja das, worüber wir gerade gesprochen haben.
Wer genug aber hat, braucht nicht mehr.
Genau, der will dann nur noch Zeit. Aber an beidem ist natürlich was dran. Wir brauchen zum Leben beides, Geld und Zeit.
Ja, man muss allerdings nicht immer an seine Grenzen gehen, physisch, psychisch und kognitiv, um die Erwartungshaltung oder eine scheinbare Erwartungshaltung zu erfüllen.
Nein, das muss man nicht. Also ab und zu mal an Grenzen zu stoßen ist ja gut und das wünschen wir uns ja, aber niemand will dauerhaft an seinen Grenzen arbeiten müssen. Obwohl das natürlich auch was ist, was uns gerne eingeredet wird. Da sind wir wieder bei den Stellenanzeigen, die Herausforderung. Jeder sucht die Herausforderung in der Arbeit. Aber möchten Sie mit einem Piloten fliegen, der sagt, dieser Flug ist eine Herausforderung für mich? Ich möchte das nicht. Ich möchte auch nicht von der Ärztin Blut abgenommen bekommen, die sagt, das ist eine Herausforderung für mich. Wir suchen Menschen, die ihre Arbeit im Schlaf machen. Wir suchen die Routine, aber keiner will sie selber machen. Das passt ja nicht. Also ich glaube, da müssen wir realistischer sein und sehen, dass Arbeit sich immer wiederholt, dass sie nur Routine sein kann und dass das nichts Negatives ist, sondern was Positives, denn dadurch machen wir unsere Arbeit gut. Und das kann ja auch was sein, worauf ich sehr stolz sein kann.
Motivation durch Ehrlichkeit, haben Sie dieses Kapitel in Ihrem Buch beschrieben, Herr Kitz. Jetzt gibt's noch zwei Punkte, die ich ansprechen müsste zum Ende unserer Sendung. Sie sagten, entscheidend ist nicht, wie engagiert und leidenschaftlich einer arbeitet, sondern wie gut.
So ist es. Ich sehe immer, dass das wahrgenommen wird in Unternehmen, wie viel Theaternebel jemand verbreitet, wie viel Dampf er macht, wie viel Wichtigtuerei auch dabei ist. Und es wird selten mal ganz konkret hingeschaut, wie sind eigentlich die Arbeitsergebnisse dieser Person. Und da möchte ich den Leuten, die ohne viel Aufsehen ihre Arbeit gut machen, wieder die Wertschätzung und Ehre und Anerkennung und auch das angemessene Gehalt zurückgeben, das sie verdienen. Und möchte diesen Leuten sagen, geht hin zu euren Führungskräften und weist darauf hin, legt ihnen die Ergebnisse vor und sagt, hier habe ich dies und das gut gemacht in der vorgegebenen Zeit. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen, wie ich schon sagte, die Arbeit mehr drauf zu schauen, die Arbeit gut zu machen und nicht nur gut zu finden, dann haben wir ein großes Stück erreicht für mehr Zufriedenheit, mehr Produktivität und auch für mehr Gerechtigkeit im Arbeitsleben.
Volker Kitz war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Gesprächsgegenstand waren unter anderem die Lebenslügen des Arbeitslebens beziehungsweise seine aktuelle Streitschrift Feierabend, warum man für seinen Job nicht brennen muss, erschienen im Fischer Verlag. Mein Name ist Karin Röder und ich erfülle Ihnen noch einen Musikwunsch zum Schluss, der heißt Love Me von Colin Ray.
Ja, also das ist ein Lied, das heißt Love, Me, also es heißt nicht Lieb mich, sondern es ist das Ende eines Briefes, in Liebe, ich. Aha. Und ich habe mit 16 Jahren ein Schuljahr in Texas verbracht und damals war das ein ganz großer Hit dort und ich habe es jeden Tag auf dem Rückweg von der Schule, wenn die Eltern mich abgeholt haben, gehört. Es ist eine rührende Liebesgeschichte auch von dem Großvater des Sängers, der sagt, meine Eltern waren mit meiner Freundin nicht einverstanden und wir mussten uns heimlich treffen und dann kam ich zu dem Baum und da war diese Nachricht, wenn ich noch nicht da bin, dann warte auf mich, ich komme nach. Love Me, in Liebe ich, und das Lied beschreibt, wie er diese Nachricht nochmal liest, dann gerade als die Großmutter gestorben ist.
Vielen Dank, Volker Kitz.
Danke Ihnen.
Back in 1924, Grandpa kept it in his coat, and he showed it once to me. He said, boy, you might not understand, but a long, long time ago, Grandma's daddy didn't like me none, but I loved your grandma so, and run away together, get married in the first town we came to and live forever. But now